Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem Wisse Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Freddy über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 77 steht an und wir nehmen auf am Donnerstag, dem 8. Januar um 21 Uhr am Abend. Dies ist die erste Folge im 2026. Happy New Year, liebe Gi.
Happy New Year, lieber Max, und natürlich auch allen Zuhörern Happy New Year. Wir hoffen, dass es für alle, die uns zuhören, ein erfolgreiches 2026 wird. Und wenn ihr uns immer zuhört, dann habt ihr sicher ein paar spannende Inputs, über die ihr jeweils in der Woche nach unserem Podcast sprechen könnt mit euren Kollegen.
Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Ara Ventures und Wenger Fieli. Gi, was sind heute die Themen bei der ersten Ausgabe?
Ja, heute haben wir in den News das erste Closing vom neuen Fonds von Übermorgen Ventures in der Höhe von sage und schreibe 55 Millionen Schweizer Franken. Dann nehmen wir den Bericht des IFJ, Institut für Jungunternehmen, ins Programm, der mehr Startup-Gründungen und mehr Konkurse fürs 2025 reportet. Und als dritte News diskutieren wir über das 10-Jahres-Jubiläum von Tenity, einem wichtigen Player in unserem Venture-Ökosystem. Im Schwerpunktthema machen wir unsere Predictions für das Jahr 2026. Dabei geben wir unsere Einschätzungen ab, welche Branchen in unseren Augen als Gewinner dastehen werden, wie sich der KI-Sektor entwickelt und ob und wie Liquidität dieses Jahr zurück ins System fließt. Heute ist es wahrscheinlich wieder eine kürzere Folge, sehen wir dann noch. Mit dem Jahresstart kommt wieder der Vorsatz, dass wir die Podcast-Folgen zwischen 30 und 40 Minuten lang machen und damit sie eventuell einem Inlandsflug von Genf nach Zürich gehört werden könnten.
Ja, das ist ein Ziel, gell? Ich bin nicht sicher, ob wir das schaffen. Ich bin da ziemlich optimistisch, wenn ich jetzt sehe, was alles passieren kann in diesem Jahr. Aber ja, das ist doch mal ein Ziel, diese 40 Minuten hinzukriegen. Wir starten mit einer interessanten News aus der VC-Welt, und zwar Übermorgen Ventures hat das erste Closing des neuen Climate Tech Fonds erfolgreich abgeschlossen und kommuniziert. Insgesamt wurden rund 55 Millionen Schweizer Franken an Kapital zugesagt. Das ist sicherlich ein starkes Signal für Investments in CO2-relevante und resiliente Startups. Gi, was bedeutet dieser 55 Millionen Erfolg für den Climate Tech Investment Markt?
Ja, auf jeden Fall mal Congrats ans Team rund um Mike Neff und dieses Closing, das zeigt ganz klar, dass Investorinnen und Investoren zunehmend bereit sind, risikoreiches Kapital für Technologien gegen den Klimawandel bereitzustellen. Climate Tech ist längst kein Nischenmarkt mehr, sondern wird nach wie vor als ein großes Investmentthema mit langfristigem Wachstumspotenzial gesehen. Ein erstes Closing dieser Größe signalisiert das Vertrauen in das Übermorgen Ventures Team und natürlich in die Gründerszene, die Gründerteams und Geschäftsmodelle, die echte Emissionsreduktion und Resilienz schaffen wollen.
Ja, wie unterscheidet sich dieser Fonds von klassischen VC-Fonds und was heißt das für Gründer, aber auch Investorinnen und Investoren?
Ja, wir gehen jetzt hier nicht in die Details der Mechanik ein, das wäre ein Podcast-Thema, Schwerpunktthema für sich alleine. Übermorgen Ventures arbeitet mit einem semi-liquiden Fondsstrukturansatz, was für viele LPs interessant ist, weil es in dem Sinne ein Komfortpunkt zwischen traditionellen illiquiden VC-Fonds und offenen Strukturen schafft. Solche Modelle können mehr Flexibilität bieten und sind attraktiv für Investoren und Investorinnen, die nach greifbarem Impact und langfristigem finanziellen Return suchen. Gleichzeitig erlaubt es Gründerteams in einem Umfeld mit tieferem Exit-Druck und stärkerer Impact-Fokussierung zu skalieren.
Mhm. Sehr gut. Dann schauen wir auf eine spannende, aber ein bisschen ambivalente Entwicklung im Schweizer Wirtschafts- und Startup-Ökosystem. Zwar entstehen weiterhin viele neue Unternehmen, gleichzeitig steigt aber auch die Zahl der Insolvenzen und das eben auch bei Startups. Dies führt dazu, dass die Nettozunahme der Unternehmen im 2025 tiefer ausfällt als in den Vorjahren. Wie kommt es, dass wir gleichzeitig mehr Neugründungen und mehr Insolvenzen sehen, Gi?
Ja, wenn du so sagst, ist es schon noch ein interessantes Paradox, das wir hier haben. Einerseits hat die Gründer- und Startup-Dynamik in der Schweiz weiterhin extrem viel Schwung. Viele neue Unternehmen werden gegründet und Innovatorinnen und Innovatoren nutzen Chancen trotz volatiler Märkte. Andererseits steigt die Anzahl der Insolvenzen unabhängig vom Segment. Startups wie traditionelle Unternehmen kämpfen mit Finanzierung, Liquiditätsengpässen und wirtschaftlichem Gegenwind. Die Folgen der letzten Jahre, etwas höhere Zinsen, restriktive Kapitalverfügbarkeit, strukturelle Herausforderungen, die führen dazu, dass auch junge Firmen schneller scheitern, wenn sie keinen tragfähigen Pfad zur Profitabilität finden. Das ist ja an und für sich nicht nur schlimm für unser Ökosystem, muss man vielleicht hier auch noch anfügen.
Und was bedeutet dieser Trend jetzt praktisch für Gründer und Investoren?
Ja, Gründerinnen und Gründer, für die heißt es, Validierung und Kapitaleffizienz werden noch wichtiger. War auch schon letztes Jahr eben so. Teams müssen zeigen, dass ihr Geschäftsmodell robust ist und ja, ihr Produkt auf eine echte Nachfrage trifft, bevor sie ins Scaling reingehen, also den Product Market Fit effizient finden und dann erst skalieren. Für Investorinnen und Investoren bedeutet das die höhere Anzahl Insolvenzen, eine stärkere Selektion im Venture-Prozess, also Broken Record Financing-Umfelder führen dazu, dass Investoren noch kritischer hinschauen und ihre Mittel eher auf Startups mit klarer Traktion und realistischen Monetarisierungsplänen konzentrieren. Und das haben wir ganz klar gesehen. Die Konsequenz ist ein Run for Quality auf Deals, wo viele Investoren mitmachen. Aber man kann sagen, dass die Schweizer Gründerszene weiterhin extrem aktiv ist und sehr innovationsgetrieben, was langfristig weiterhin viele Chancen schafft, aber eben wie Venture Capital, Risikokapital, definitiv nicht ohne Risiko. Kommen wir zu den dritten News. Tenity wird 10 Jahre alt. Die Innovation und Early Stage Plattform für Finanz- und Blockchain-Startups startet damit ein neues Kapitel ihrer Entwicklung. Besonders spannend, der Fokus liegt jetzt noch stärker auf KI-gestützter digitaler Finanzinnovation auf Blockchain-Technologien. Das bedeutet, dass Tenity künftig seine Programme und Investments rund um AI, Blockchain und Digital Assets bündeln will, also genau dort, wo viele Zukunftstrends im Finanzbereich zusammenlaufen. Max, was macht Tenitys neue strategische Ausrichtung so relevant, gerade jetzt zum 10-jährigen Jubiläum?
Das ist eine gute Frage. Tenity hat sich in den letzten 10 Jahren von einem klassischen Fintech-Accelerator zu einem Innovationsökosystem entwickelt, das relativ global unterwegs ist und das eben Startups, Corporates und Investoren vernetzt. Und jetzt, wo eben KI und Blockchain zunehmend konkrete Anwendungen in der Finanzwelt bekommen, setzt Tenity genau dort an. Der Fokus auf KI-enabled Digital Finance und Blockchain spiegelt sicherlich die Marktentwicklung wieder. Es geht nicht mehr nur um Hype, sondern eben um echte technologische Grundlagen, die Finanzprozesse effizienter, sicherer und auch dezentraler machen können. Und durch die Kombination dieser Technologien adressieren Gründer und Investoren zentrale Challenges von automatisierten Prozessen bis hin zu dezentraler Wertschöpfung.
Ja, und welche Chancen ergeben sich daraus denn für Gründerteams und Investoren im Fintech-Bereich?
Ja, für Gründerinnen und Gründer bedeutet dieser Fokus, dass mehr gezielte Programme, Kapital und Netzwerkressourcen verfügbar sind, um Lösungen an der Schnittstelle von KI, Blockchain und digitalen Assets zu entwickeln. Viele Finanzprozesse, zum Beispiel Compliance, Smart Contracts oder automatisierte Kreditentscheidungen oder auch On-Chain-Payments profitieren direkt von dieser Kombi. Für Investoren ist das nicht spannend, weil hier eben echte Produkt- und Geschäftsmodell-Innovationen entstehen können, die über Spekulation hinausgehen und in reale Märkte skalieren können.
Diese Folge wird präsentiert von Are Ventures, dem Berner Business Angel Club. Are Ventures bringt ambitionierte Schweizer Startups mit erfahrenen Investorinnen und Investoren zusammen, die mehr bieten als nur Kapital. Ein starkes Netzwerk, echte Expertise und Hands-on-Support für die entscheidenden frühen Schritte. Wenn ihr als Startup wachsen wollt oder als Investor Zugang zu den spannendsten Frühphasendeals sucht, dann bewerbt euch für unsere nächste Veranstaltung unter www.areventures.ch. Wenger und Wieli, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wieli begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wieli, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Sehr gut, kommen wir zum Schwerpunktthema. Heute wollen wir nach vorne schauen und unsere Predictions für das Jahr 2026 vornehmen für das Startup- und Venture-Ökosystem in Europa, in der Schweiz, und wir werden auch noch ein bisschen globale Aussagen machen können. Ja, man muss sagen, die letzten Jahre waren ja alles andere als linear. Wir kommen aus einer Überhitzungsphase bis 2022, sind dann durch eine harte Korrektur gegangen. Wir haben steigende Zinsen gesehen zuerst, geopolitische Unsicherheit, selektive Finanzierungen und einen stark gebremsten Exit-Markt. Das haben wir dann noch im 2024 hautnah miterlebt. Ja, ich glaube, 2025 hat doch mehr Bewegung gebracht, vor allem das zweite Semester, sehr selektiv, also Kapitalfluss ja in rauen Mengen, aber sehr, sehr fokussiert auf KI. Es gab starke Deals, aber eben nicht in der Breite. Neue Fonds kamen, aber eben meistens sehr spezialisiert, also One-Trick-Ponys, also viele Fonds, die einfach auf einem, die ein Thema vor allem auf fokussieren, zum Beispiel wie eben Übermorgen vorhin gehört. Und es gab auf der anderen Seite viele Mega-VC-Fonds für KI. Also das hat man eben auch gesehen, dass gerade die großen VCs, globalen VCs in der Lage waren, enorm große Fonds zu raisen und haben dann einfach gesagt, dieses Kapital ist sehr, sehr gezielt für Startups im Bereich KI. Deshalb stellen wir uns heute die wichtige kardinale Frage: Wird 2026 das Jahr, in dem der Knoten platzt, oder erleben wir ein weiteres Übergangsjahr? Wir möchten heute herausarbeiten, welche Sektoren im 2026 Rückenwind haben, was passiert mit dem gehypten KI-Sektor und ganz wichtig, auch für uns kommt endlich Liquidität ins System zurück und was bedeutet das fürs Fundraising? Ja, wir holen dann Ende 2026 das wieder raus und reflektieren, ob wir richtig gelegen haben. Guy, bist du ready?
Ja, absolut. Spielen wir ein bisschen Orakel und wir nehmen es natürlich nur wieder hervor, wenn wir richtig gelegen haben.
Genau, genau. Ja, starten wir mit der Frage, die Gründer, Investoren und LPs am meisten interessiert. Welche Startup-Sektoren bekommen 2026 wirklich Rückenwind in Europa, global und vor allem auch in der Schweiz? Ja, Guy, du hast es gehört. Welcher Sektor oder welche Sektoren werden in diesem Jahr am meisten Kapital anziehen und weshalb?
Ja, also für mich ist ganz klar, im 2026, da fließt das Kapital nicht mehr einfach in die lautesten Hypes, sondern in Technologien, die Substanz schaffen, die Resilienz stärken und die echte strukturelle Probleme lösen. Ein zentraler Bereich ist natürlich die künstliche Intelligenz, das ist auch schon erwähnt, aber in dem Sinne als Infrastrukturtechnologie, also nicht nur als Tools, sondern wirklich als fundamentaler Baustein oder fundamentale Bausteine, mit denen ganze Wirtschaftssysteme effizienter werden. Also die KI wird in praktisch allen wichtigen Sektoren die Art und Weise verändern, wie Systeme arbeiten, von Produktion über Logistik bis hin zur Entscheidungsunterstützung in kritischen Bereichen, natürlich auch im VCP, also wir werden da sicherlich auch einige Tools testen und hoffentlich bei uns implementieren, dass wir schnellere Entscheide treffen können, bessere Entscheide treffen können und dementsprechend, das ist sicher mal ein spannender Sektor. Wo siehst du weitere Sector-Winners im 2026, Max?
Ja, eine Frage, die jetzt mir häufig gestellt wird, ist Defense noch immer das Nonplusultra? Schwer zu sagen, hängt natürlich ein bisschen auch von der globalen Entwicklung, geopolitischen Lage ab. Also wenn Donald jetzt noch Grönland annektieren will, dann wird das wahrscheinlich Defense weiter Fantasie geben. Aber ich sehe vor allem Kapitalzufluss in Resilienztechnologien, also zum Beispiel zur Absicherung von Daten, zur Stärkung von einer kritischen Infrastruktur und zur Vorhersage von Risiken. Diese Bereiche sind nicht nur technologische Nischen, sondern inzwischen werden eben sie zum grundlegenden Bestandteil von stabilen Wirtschaftssystemen, gerade angesichts der globalen Verwerfungen der letzten Jahre. Dort sehe ich sicherlich viel Potenzial. Dann denke ich auch, der Gesundheitsbereich ist spannend, gerade dort, wo eben KI hilft, Diagnostik und Life Sciences neu zu denken. Das hat man lange verschlafen, 2025 war schon ein starkes Jahr. Man muss sagen, das Thema hat ja enorme gesellschaftliche Relevanz auch und ist ein Bereich, der gleichzeitig wirtschaftlich tragfähig und nachhaltig skalierbar ist, weil per se sehr viel Kapital vorhanden ist. Dann schließlich entstehen auch sehr spannende Chancen in längeren Zeithorizonten, zum Beispiel bei Robotics. Quantum finde ich persönlich sehr interessant. Sind wir vielleicht noch ein bisschen früh, kommt jetzt darauf an, wie die neuesten Entwicklungen vonstatten gehen, was die für Resultate bringen, oder? Aber auch Raumfahrtsegmente finde ich spannend. Also Bereiche, in denen heute schon Innovation passiert, aber die wirklich großen wirtschaftlichen Effekte, die werden erst noch sichtbar.
Ja, und vielleicht noch zum Schluss würde ich noch dazu fügen, Chip-Technologien, die werden sicher in diesem Jahr und in den nächsten Jahren nochmal massiv Rückenwind haben, da wir ja durch die KI massiv mehr Compute benötigen und dadurch sehr wahrscheinlich auch Energietechnologien, aber da wird der Durchbruch sehr wahrscheinlich noch ein bisschen länger gehen. Und vielleicht konträr zu dem, was deine Meinung ist, ich gehe schon davon aus, dass dieses Jahr extrem viel in Defense-Startups investiert wird, auch wenn hier Amerika Grönland nicht annektiert. Ich glaube, da wird Europa vielleicht mal den Finger rausziehen und doch ein bisschen mehr in Defense selbst investieren müssen, um da wieder ein Gewicht und Souveränität zu gewinnen. Kurz gesagt, 2026 investieren Kapitalgeber dort, wo Technologie nicht nur Hype generiert, sondern Stabilität, Struktur und Zukunftsfähigkeit schafft. Und dort, wo technologische Plattformen einen grundlegenden Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit leisten. Schauen wir doch mal auf Europa und ganz speziell auf die Schweiz. Wird 2026 das Jahr, in dem Europa als Tech-Player wirklich an Relevanz gewinnt oder bleibt es bei selektiven Champions? Max, Frage an dich. 2026 Europa, werden wir wirklich technologisch sichtbarer oder bleiben die USA so dominant wie bisher?
Ja, definitiv. Ich meine, die USA, die haben halt einen riesen Vorsprung, denken von Anfang an groß, betreiben Kingmaking, sprich man investiert sehr viel Kapital in ein Startup in der Hoffnung, dass dann diese Firma die kritische Größe sehr schnell erreichen wird, was dann bedeutet, dass eben viele andere in der gleichen Branche eben auf der Strecke bleiben. Das ist schon ein bisschen das Problem auch der europäischen Startups. Ich glaube dennoch, dass 2026 ein Jahr wird, in dem Europa technologisch sichtbarer wird. Aber nicht, und das ist ganz wichtig an dieser Stelle, weil eben Europa Amerika kopiert, sondern weil Europa in genau den Bereichen stärker wird, die in der Zukunft wirklich zählen, oder? Aber wie gesagt, die USA werden dominant bleiben, wenn es um große Plattformen geht. Consumer Tech ist weiterhin ein US-amerikanisches Phänomen mit einem sehr großen Markt. Und wenn es eben um die großen Capital Power Laws im KI-Bereich zum Beispiel geht, dann werden die Amerikaner führend bleiben, was dann wiederum heißt, dass eben Firmen wie Mistral, glaube ich, früher oder später aufgekauft werden oder es still wird um diese Firmen. Muss nicht sein, ich bin gespannt. Aber ich denke, dass Europa Relevanz gewinnt in Feldern, die eben strategisch sehr wichtig sind für Europa, zum Beispiel, wie schon erwähnt, KI in seinen kritischen Anwendungen, wenn es um industrielle Technologien geht, Gesundheitsinnovation sehe ich Europa sehr weit vorne. Infrastrukturresilienz haben wir schon gesagt, aber auch bei Deep Tech, wo wir doch gerade in der Schweiz zwei Unis haben, die ganz weit vorne mitspielen. Robotics sowieso ist für mich Schweiz eines der Top 3 Länder auf der Welt. Aber auch bei neuen Energie- und Materialsystemen passiert wirklich sehr viel hierzulande. Also dort, wo Technologie Substanzsicherheit und langfristige Wettbewerbsfähigkeit schafft, sehe ich für Europa viel Potenzial. Europa ist eben nicht nur der Ort mit toller Forschung, das war sehr lange der Fall, und immer mehr sehen wir, dass eben starke europäische Tech-Unternehmen hier entstehen, sie skalieren hier, sie bauen hier die Wertschöpfung auf und das sieht man eben nicht nur in wenigen Leuchtturmprojekten, sondern zunehmend auch in spannenden Clustern, wie es sie zum Beispiel in der Schweiz, in Deutschland oder auch in Skandinavien, primär in Schweden gibt. Also, long story short, die USA bleiben das Powerhouse, aber 2026 ist ein Jahr, in dem Europa nicht nur selektive Champions hervorbringt, sondern als Tech-Region sichtbarer, spürbarer wird, weil die Zukunftsthemen, in denen Europa schon heute stark ist, global an Gewicht gewinnen.
Ja, würde ich genauso unterschreiben, wie du das ausgeführt hast. Ich würde vielleicht noch eins ergänzen. Europa muss jetzt auch Unabhängigkeit gerade von den USA gewinnen. Das haben die ersten Tage dieses Jahres schon ganz klar aufgezeigt. Und das geht nur, indem es an Relevanz gewinnt. Und wie du gesagt hast, in den Themen, in denen wir traditionell stark sind und die eben auch gerade jetzt strategisch wichtiger werden. Also ich glaube nicht, dass 2026 das Jahr wird, in dem Europa plötzlich das Silicon Valley schlägt und im Rückspiegel verfolgt, was da abgeht. Wir sind immer noch weit hinten rein, aber ich glaube sehr klar, dass das Jahr 2026 das Jahr wird, in dem Europa als ernsthafterer und stabiler und relevanter Tech-Player wahrgenommen wird. Nicht durch Lautstärke, das sind die Europäer nicht und da sind wir auch nicht so gut drin. Sollten wir uns vielleicht eine Seite aus dem Buch der Amerikaner rausreißen und da ein bisschen besser werden, sondern wir sind immer noch klar stark in der Substanzerstellung und dann, sobald es gemacht ist, sprechen wir erst drüber und vielleicht nicht laut genug. Zur Antithese, Max. Welche Sektoren verlieren Attraktivität?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ein klarer Kandidat sind viele generische KI-Anwendungen. Also zum Beispiel der tausendste KI-Agent, die einfach nur ein großes Modell hübsch verpacken, aber keine echten Datenvorteile, keinen strukturellen Moat und am Ende des Tages auch keinen klaren Business Case haben. Oder? Da war sehr viel Euphorie drin. Es gab auch einige Transactions in dem Bereich, einige Übernahmen. Aber ich glaube, der Spreu wird sich jetzt relativ schnell vom Weizen trennen. Also nur diejenigen Cases im KI-Bereich, die wirklich tragfähig sein werden, auch überleben. Dann sehen wir, dass klassische Feature-SaaS-Produkte schwieriger Kapital bekommen im Moment. Also Lösungen, die austauschbar sind, keine Plattform-Power entwickeln und vor allem Preisdruck statt Wertschöpfung erzeugen. Weniger attraktiv wird auch vieles im rein Consumer- oder auch Convenience-Tech-Bereich. Modelle, die stark von billigem Kapital und aggressivem Marketing gelebt haben bis anhin, die werden sich schwer tun, wenn Märkte eben jetzt rationaler werden und schließlich verlieren Bereiche an Attraktivität, die extrem kapitalintensiv sind, aber keinen glaubwürdigen Pfad zur Profitabilität, also zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit bieten. Das sehen wir zum Beispiel teilweise im Mobility-Bereich, wo jetzt einfach verlangt wird im vierten, fünften, sechsten Jahr, dass die Startups endlich die J-Curve hinter sich lassen und langsam aber sicher profitabel werden. Also Kapital wird selektiver und erwartet Substanz, wie du bereits gesagt hast.
Kommen wir doch zum zweiten Block. KI, das dominierende Thema der letzten Jahre. 2026 entscheidet sich, ob KI wirklich Industrialisierung, Produktivität und wirtschaftlichen Impact bringt oder ob die erste größere Ernüchterungsphase bereits jetzt kommt. Max, wird KI in deinen Augen im 2026 vor allem echte Produktivität erzeugen oder sehen wir erste große Konsolidierungen nach dem doch enormen Hype, den wir jetzt letztes und vorletztes Jahr gesehen haben?
Ja, ich habe mir über Weihnachten neuer viele Gedanken dazu gemacht. Also erstens, ich glaube, Kosten und die Realität, die holen sehr viele ein. Also ich meine, Compute, Infrastruktur, Datenschutz, Governance und so weiter und so fort. Das sind echte Faktoren, die sehr teuer sind. Also wer kein klares Businessmodell hat, wird die Kosten schlichtweg nicht tragen können. Also das zwingt den Markt zur Disziplin, oder? Und deshalb werden hier sehr viele Firmen, die es eben nicht hinkriegen, profitabel zu sein oder eine klare Profitabilität, ein Pfad zum Gewinn aufzuzeigen, die werden verschwinden. Ja, zweitens, und das habe ich schon ein bisschen gesagt, wir gehen weg von KI als Spielzeug hin zu KI als Systemkomponente, also nicht mehr, wir haben jetzt schnell einen coolen KI-Agent, ein cooles Tool gebaut, sondern wir verändern Kernprozesse nachhaltig, Supply Chains, Produktarchitektur, aber auch Forschungsgeschwindigkeit hatten wir heute ein sehr spannendes Startup bei uns, oder? Das ist ein komplett anderes Level, oder? Und drittens, ich glaube, Daten schlagen Narrative. Also die Gewinne sind nicht die, die am lautesten über KI reden, sondern die, die eben Zugang zu echten, einzigartigen, hochwertigen Daten haben, zum Beispiel im Gesundheitsmarkt, in der Industrie, Energie oder auch in der Forschung. Also ohne proprietäre Datenbasis wirst du langfristig nicht konkurrenzfähig sein. Die Frage, die natürlich die Hörerinnen unter den Nägeln brennt, ist, wo entsteht jetzt 2026 der meiste reale Wert? Ist es in der KI-Infrastruktur, ist es im Enterprise-AI oder ist es sogar im Hardware-Robotics-Bereich beziehungsweise im Edge-AI-Sektor?
Ja, für mich gibt es jetzt hier doch eine ziemlich klare Reihenfolge. Für mich liegt da die Enterprise AI ganz vorne, also dort, wo KI nicht einfach als Demo existiert, sondern eben tief in Geschäftsprozesse integriert wird, in die Operations, in Produktion, Compliance, Engineering, in die R&D-Abteilungen, die da effektiv heute schlechte Abläufe automatisiert, intelligenter macht den Pace, also die Geschwindigkeit vom Business wesentlich beschleunigt und die Qualität davon gleichzeitig auch erhöht. Da reden wir über echte Effizienzgewinne, Kostenreduktionen, eben wie gesagt bessere Entscheidungsqualität und ganz klare Wettbewerbsunterschiede, die durch KI erzielt werden können. Das ist nicht Zukunft, sondern das passiert jetzt und wird im 2026 massiv akzelerieren und auch beginnen zu skalieren. Dahinter als zweites kommt für mich die KI-Infrastruktur. Die ist natürlich nicht so sichtbar, aber ohne sie funktioniert natürlich gar nichts. Datenqualität, Sicherheit, Governance, Reliability, gerade in regulierten und kritischen Bereichen ist enorm wichtig. Und wer hier heute stark ist, der baut die Schiene auf der die ganze KI-Ökonomie fährt. Und das ist extrem wertvoll und da wird in meinen Augen 2026 auch der Durchbruch kommen und da werden erste sehr spannende Firmen herauskommen. Dann hast du erwähnt, AI und Hardware und Robotics, das ist strategisch riesig. Ich meine, haben wir die Industrie, Logistik, Healthcare, autonome Systeme, ein Riesenthema, von dem Elon Musk schon lange schwärmt und wir haben schon lange selbstfahrende Autos oder sollten sie zumindest schon lange haben und die autonomen Roboter. Und ich denke schon, wenn wir jetzt gerade anschauen, dass Boston Dynamics gerade vorgestern wieder rausgebracht hat mit ihrem neuen Roboter, da werden wir 2026 auch echte Durchbrüche sehen und erste skalierende Use Cases, vielleicht sogar, dass Roboter, auch humanoide Roboter, vermehrt auch zu sehen sind in für sehr spezifische Tasks. Aber die großen ökonomischen Effekte, die kommen, denke ich, erst in den nächsten Jahren und nicht einfach alles auf einmal, sondern sehr stark schrittweise. Dann Edge AI, das ist spannend, vor allem langfristig für die Industrie, Energie, IoT und autonome Systeme. Und das ist jetzt jedes Jahr immer wieder etwas vorangetrieben worden. Es gibt viele neue spannende Ansätze in den Chips. Edge AI on the Chip, da schauen wir uns auch das eine oder andere Startup gerade an. Ultra spannend, wann die skalieren. Ich denke, das geht vielleicht noch ein bisschen weiter hinaus als jetzt gerade das 2026. Vielleicht noch zum limitierenden Faktor für KI, der könnte bereits in diesem Jahr wirklich die Energiebereitstellung für die großen Modelle und für die Data Centers sein. Ich meine, Data Centers und Server Racks, die werden extrem schnell gebaut und produziert, aber Gigawatt-Kraftwerke, das sind meistens 10-Jahres-Projekte und von denen werden jetzt dann ganz viele benötigt, wenn wir die ganze Welt und die ganze KI-Welle mit Energie versorgen wollen und mal schauen, ob da schon ein Engpass dieses Jahr oder erst in den nächsten Jahren kommen wird.
Ja, spannend, Guy. Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich habe da sehr aufmerksam zugehört und werde dich dann Ende 26 grillieren auf dem Thema. Spannend. Kommen wir zum kritischsten Thema der Liquidität. Ja, die Frage, kommen in diesem Jahr die IPOs zurück? Sehen wir mehr M&A, Secondaries? Kurz, fließt Geld zurück ins System?
Ja, da würde ich doch gerade die Frage an dich stellen, Max. Wird 2026 ein Liquidity Year oder bleibt es mehr Hoffnung als Realität?
Ja, das ist wirklich die große Frage. Ich habe schon sehr viele Gespräche geführt in den wenigen Tagen im Januar zu genau diesem Thema. Ich glaube, 2026 wird noch kein Liquiditätswunderjahr werden, aber auch kein Jahr der leeren Versprechen. Wir werden wieder IPOs sehen, natürlich vor allem in den USA. Da gibt es eine ziemlich lange Pipeline von wirklich auch profitablen, robusten Geschäftsmodellen. Geschäftsmodelle, die eine klare Marktposition haben, die auch Cashflows erwirtschaften. Ich glaube, man wird keine Fantasie-Multiples sehen dann. Und das ist schon ein bisschen das Problem, wenn man jetzt die Bewertungen anschaut im Private Market. Wenn ich dann mir überlege, also wenn ich mir der Zahlenkranz anschaue im Börsenprospekt dieser Firmen und das dann ein bisschen extrapoliere, und dann mir überlege, ja, bei einem IPO haben die Firmen dann halt ganz andere Investorinnen und Investoren, die dann anders auf die Zahlen schauen als Privatinvestoren. Da bin ich schon ein bisschen skeptisch, weil die Bewertungen von gewissen Firmen im privaten Markt sind so brutal hoch. Und das ist dann je nachdem eine Chance für Trader ein bisschen zu shorten, vor allem in den ersten 6 Monaten nach IPO. Das wird man dann sehen. Also ich glaube, die Preise bzw. die Bewertungen werden sich dann eben einmal einpendeln. Ich glaube, M&A wird zunehmen. Das haben wir auch schon mit Bernie Trösch von Everstripe besprochen, kürzlich im Podcast. Also große Corporates, die haben wirklich Druck, Technologie einzukaufen. Also Make-or-Buy-Entscheidungen werden sehr, sehr wichtig. Also strategische Übernahmen in KI, in Infrastruktur, Gesundheit, industrielle Technologien. Und das wird auf jeden Fall größer werden. Und zwar nicht nur opportunistisch, sondern auch sehr, sehr gezielt und strategisch, was dann wiederum natürlich spannende Exit-Erlöse bringt. Ja, und der vielleicht wichtigste, aber vielleicht am weniger sichtbarste Teil sind Secondaries. Viele Fonds und Gründer brauchen Teilliquidität. LPs erwarten dringend Rückflüsse und genau hier entsteht 2026 viel Bewegung, glaube ich. Das bringt frische Luft ins System, ohne dass man gleich auf einen Börsenhype angewiesen ist.
Ja, da gibt's immer spannende Opportunities, müssen wir uns auch unbedingt anschauen, Teilliquidität zurückzubringen. Wie fließt das Geld zurück ins System, Max?
Ja, ich glaube, wir werden jetzt keine Cash-Tsunamis erleben, sondern eben eine sehr kontrollierte Rückkehr von Liquidität. Also es wird mehr Realitätssinn geben, das haben wir jetzt ein paar Mal gehört, oder? Wer Substanz hat, bekommt auch Exit-Chancen. Wer nur auf die Bewertung schielt, wird weiter warten müssen. Also kurz gesagt, ich glaube, wir sehen mehr Leak, aber nur die Leak, die eben Reife belohnt, Qualität und echte Marktposition, eben nicht nur die Hoffnung. Ja, Guy, lass uns mal das Blatt wenden. Wo erwartest du konkret Bewegung im Markt und weshalb?
Ja, wenn ich da das mal ein bisschen zu ordnen versuche, im 2026, da erwarte ich die meisten Bewegungen nicht zuerst im IPO-Markt, sondern ja, wie du auch die Ansicht hast, bei strategischen M&As und Secondaries. Die strategischen M&As, die nehmen deutlich zu. Warum? Weil große Industrie-, Tech- und Healthcare-Player realisieren, dass sie die Geschwindigkeit der Innovationszyklen nicht mehr einfach intern abbilden können und die Innovation der Startups auch nicht mehr so einfach aufholen können, sondern diese Technologien eben zukaufen müssen. Und gerade in der KI-Infrastruktur, Industry Tech, Health und sicherheitskritischen Systemen, da müssen die Corporates doch den Leapfrog machen und Startups aufkaufen, wenn sie auf dem modernen Stand der Dinge sein wollen. Und eben, wie du auch schon gesagt hast, sind viele Startups sind reif, aber eben noch nicht börsenreif. Und das ist das perfekte Feld für Corporate, für gezielte strategische Übernahmen zu tätigen. Und eben ganz klar Industrie und Resilienz getrieben für diese Firmen. Secondaries, der zweite große Hebel. Wir haben Gründer, Mitarbeitende und auch Fonds, die nach vielen Jahren Kapitalbindung endlich Teilliquidität brauchen. Krieg gefühlt jeden zweiten Tag gegen dein Mail ein Founder einer großen Firma oder großen Firma, ein Startup, das es schon lange gibt, will seine Anteile verkaufen in einer Sekundärtransaktion, um eben Liquidität zu generieren. Und dementsprechend, das hat ganz klar stark angezogen. Und es gibt auch mittlerweile viele Investoren, die das herausgefunden haben und gerne in solchen späteren Stadien in starke Unternehmen einsteigen, ohne das gesamte Primärrisiko also von der Kapitalerhöhung zu tragen, sondern sie steigen ein, wenn die Firma eben mal gut läuft, Kunden hat, positiv wirtschaftet. Und das schafft doch gewisse Bewegungen ins System und gibt den frühen Investoren und Mitarbeitern auch Liquidität, um hoffentlich wieder ins Ökosystem zu investieren. Ist in der Regel sehr still, solche Transaktionen, aber sehr, sehr wirksam eigentlich für alle, die da beteiligt sind an den Transaktionen. Häufig ist auch der Kaufpreis mit einem guten Discount, den man da erhält. In der Regel sehen wir hier häufig irgendwas um 20% von der letzten Bewertung, von der Finanzierungsrunde, wenn die nicht zu lange her ist. Einfach das mal so als Referenzwert in den Raum zu werfen.
Okay, und wie siehst du den IPO-Markt?
Ja, der kommt definitiv zurück. Ich meine, wir haben ja in den letzten Monaten gehört, SpaceX will das IPO machen, irgendwie 800 Milliarden Bewertung soll das sein, the biggest IPO ever, muss es ja auch mit Elon Musk, Anthropic, OpenAI, die wollen alle auch das IPO machen, Revolut, also alles etablierte Startup-Größen, die haben das IPO für dieses Jahr, wenn das Jahr dann auch weiterhin positiv verläuft, angekündigt. Sehr selektiv, also nicht tausende IPOs gehen, eher Qualität als Volumen, häufig auch Unternehmen mit Profitabilität und einer ganz klaren Marktposition und einem belastbaren Geschäftsmodell, nicht wirklich eine Hypewelle, sondern ein disziplinierter Markt. Vielleicht bei OpenAI und Anthropic, das wir erwähnt haben, das ist der IPO nicht auf einer Profitabilitätsbasis, aber auch etwas notgedrungen. Ich meine, an den privaten Märkten, da haben sie jetzt schon Dutzende von Milliarden abgeholt und sie können jetzt einfach nicht nochmal 50 oder 100 Milliarden, die sie teilweise benötigen, so einfach aufnehmen und deshalb springen sie in den massiv größeren Cashpool der öffentlichen Märkte.
Ja, noch kurz zum Fundraising. Ich glaube, in diesem Jahr werden wir kein leichteres, aber ein vielleicht faires Fundraising-Jahr sehen. Was heißt das? Ich glaube, Kapital ist definitiv vorhanden, sogar sehr viel Kapital, Dry Powder, wie es auch heißt, aber es ist, glaube ich, sehr anspruchsvoll, Kapital zu bekommen. Also Investoren schauen sehr, sehr stark oder stärker als früher auf Unique Economics. Time to Value ist wichtiger geworden, aber auch die technologische Differenzierung. Ich glaube, Investoren sind in der Lage, heute die technologische Fertigkeit, Fähigkeiten der Produkte besser einzuschätzen. Das heißt, dort kann man viel eher jetzt beurteilen, ob das Hand und Fuß hat, oder? Dann Zugang zu Daten haben wir schon diskutiert und eben die Marktposition. Also schafft die Firma eine Marktposition, wo man sich eben differenzieren und langfristig auch im Markt festsetzen kann. Ich glaube, Narrative reichen nicht mehr, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, tolle Pitch-Decks, super Gründerinnen und Gründer, das hat gereicht. Ich glaube, heute schaut man viel eher auf die Substanz und eben Startups, die eben wirklich diese Bedingungen erfüllen, werden auch in diesem Jahr deutlich bessere Chancen haben als Firmen, die ein bisschen larpolar sind oder eben diese Vorteile nicht haben.
Ja, da sehe ich auch drei Bewegungen. Erstens, die frühe Phasenfinanzierung, die bleiben durchaus möglich. Sie wird aber auch stärker kuratiert, daher größere Pre-Seed- und Seed-Runden. Es funktioniert aber nach wie vor sehr gut, wenn Teams mit tiefem Know-how auf den Markt kommen, in relevanten Sektoren arbeiten und sie ganz klare technologische Vorteile gegenüber anderen Lösungen haben. Wie du gesagt hast, cool ist nicht mehr in, sondern die Startups müssen effektiv strukturelle Probleme lösen und Mehrwerte generieren. Zweitens, Series A und Series B, die werden auch dieses Jahr der harte Filter bleiben. Hier trennt sich die Qualität von der Hoffnung. Nur der Traction hat robuste Kundenbindung und der Proof of Value zeigt, der kommt durch. Und das fühlt sich härter an insgesamt, weil viele Firmen da scheitern werden. Ist aber vielleicht auch etwas gesünder, weil sie früher scheitern, als wenn sie nochmal 20, 30 Millionen mehr aufgenommen haben und die auch abgeschrieben werden müssen. Dann drittens, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen, die Gründerqualität, die entscheidet in meinen Augen stärker als die Kapitalintensität des Startups. wenn der Gründer oder das Gründerteam eine ganz klare Disziplin zeigt, eine Strategie fährt, die Fähigkeit zur Umsetzung ja bereits im Rucksack hat, nicht mehr einfach Greenhorns sind. Das wird im 2026 wahrscheinlich sehr hoch bewertet. Grow at any cost, das ist vor einigen Jahren gestorben. Das hatten wir in den Hype-Jahren. Jetzt ist Build with Resistance, auch wenn es viel Kapital benötigt, da haben wir durchaus Chancen und ich glaube, die Investoren sind hier auch diszipliniert geworden.
Ja, wir haben ja in den letzten Jahren wahnsinnig viele Gründungen gesehen von Firmen, die was Spannendes gemacht haben, aber jetzt nicht wirklich etwas, was die Welt nachhaltig verändert. Also man hat ja vom Startup als Lifestyle-Projekt gesprochen. Also man gründet mal ein Startup, man macht zwei Finanzierungsrunden, dann funktioniert es nicht. Man macht das nächste Startup, ist dann ein Serial Entrepreneur und das finden dann auch ein paar Investoren cool. Und dann hangelt man sich von Startup zu Startup und hat dann nach 10 Jahren 4 Gründungen gemacht und hat eigentlich gut verdient, aber MSS hat nicht funktioniert. Ich glaube, diese Zeiten sind ein bisschen vorbei. Ich glaube, heute, wenn man gründet, oder ich meine, ich rede jetzt hier nicht von der Schreinerei oder vom Coiffeur, sondern ich meine wirklich, wenn man jetzt ein Deep Tech Startup gründet, dann muss man sich das schon gut überlegen, weil es ist wirklich hart, sich durchzusetzen. Es geht sehr lang bis zum Break-Even. Es geht vor allem extrem lang bis zu einem potenziellen Exit. Und es ist wirklich nicht mehr gesagt, dass man einfach Kapital raisen kann. Ich kann mich gut erinnern, 2021, es war wirklich ganz, ganz einfach, Geld aufzunehmen. Also mit einer mittelmäßigen Idee hat man auch Geld bekommen. Das kann man heute definitiv vergessen. Also das hat sich schon massiv verändert. Und wie du schon erwähnt hast vorhin, das ist jetzt nicht nur schlecht. Ich glaube, das führt auch zu einer Gesundung des Startup-Ökosystems.
Kommen wir noch zu einer letzten Frage, Max. Auf Fondsebene, also hochrelevant auch für uns und alle in unserer Gilde der VC Fund Managers und GPs. Werden LPs wieder aktiver oder bleibt es doch etwas zäh?
Also was ja wirklich spannend ist, finde ich, es gibt ja in der Schweiz viel mehr Menschen mit viel Geld. Vor allem, also ich kenne einige, die mit Kryptos wirklich reich geworden sind und die möchte natürlich ihn einmal wieder investieren. Also ich glaube, wenn man die Anzahl potenzieller LPs anschaut, dann ist man viel weiter als vor 10 Jahren. Ich glaube auch, dass institutionelle LPs wie Family Offices und auch zunehmend Pensionskassen offener geworden sind, was die Asset Class Venture Capital betrifft. Das ist sicherlich positiv. Also ich glaube, da gibt es sehr viel Potenzial. Jetzt diejenigen LPs, die schon im Markt sind, die schon lange im Markt sind, die sind, muss man sagen, ein bisschen verbrannt. Vielleicht nicht unbedingt, weil sie an das Thema VC nicht mehr glauben, sondern weil sie einfach keine Distribution erhalten haben. Oder man sieht bei vielen Fonds, vor allem die so um 2017, 18 gestartet sind und jetzt dann langsam aber sicher in eine Endphase kommen sollten, die haben einfach es nicht geschafft. Beziehungsweise muss man auch sagen, war der Markt überhaupt, haben wir auch besprochen, es gab kein Exit-Markt oder und jetzt bist du quasi im Jahr 8 und hast erst von deinen 25 Portcos hast du vielleicht 2 verkauft, 3 sind Konkurs gegangen und der Rest ist noch da, du hast noch ein paar Zombies. Was heißt das konkret? Du musst dann über sogenannte Continuation Funds nachdenken, also über Vehicle, das haben wir auch schon besprochen hier bei Burnrate, die dann die Cases übernehmen oder sogar einzeln übernehmen mit SPVs. Also es sind schon viele Challenges, die ich sehe. Und wir haben in der Schweiz unglaublich viele VCs, das ist einerseits sehr positiv, auf der anderen Seite glaube ich auch, werden die VCs auch dezimiert. Und es wird wahrscheinlich zu einer Konsolidierung bei den VCs kommen, weil es, ich glaube, auch für die Schweiz zu viele VCs gibt, beziehungsweise zu viele VCs, die eben keine kritische Größe haben. Die LPs an und für sich, ich glaube, wir haben es auch erwähnt, wenn es wieder mehr M&A gibt, mehr Transactions, vielleicht auch IPOs, fließt mehr Geld zurück ins System und es ist ja bekannt, es ist wirklich auch evident, muss man sagen, dass die LPs dann einen Großteil der Gewinne, die sie erwirtschaftet haben, wieder zurück ins System geben, wieder reinvestieren. Und ich glaube, das ist das Flywheel, das passieren muss. Also ein Kombi, tiefe Zinsen, viele Transactions, das ist eigentlich das beste Rezept, dass man dann sagt, okay, man investiert wieder vermehrt in Venture Capital. Ich glaube, die letzten 2-3 Jahre waren schwierig. Mir hat vor 4 Jahren ein sehr bekannter Schweizer Investor gesagt, Max, die nächsten 5 Jahre werden brutal schwer. Ich habe das ihm nicht geglaubt. Ich ging von 1 bis 2 Jahren aus. Jetzt wurden es tatsächlich fast 5 dann. Also schon unglaublich schwierig, schwieriger Markt für Fonds, neue Fonds zu raisen. Wie gesagt, das wird sich ändern, wenn wir mehr Transaction wieder und mehr Liquidität sind.
Ja, ich würde dich auch so unterstützen. Ich meine, es ist ganz klar, wenn da auch Konsolidierungen schon geschehen, ein paar gute Exits sind, Liquidität bringt Vertrauen den bestehenden Investoren, die in Fonds investiert sind und ja, die zum Teil auch ausinvestiert sind und teilweise sogar überallokiert, weil sie jedes Jahr wieder neue Fonds gezeichnet haben und immer noch auf die Returns warten. Und sobald da was zurückfließt, dann werden die das auch in diesem Teil ihrer Asset Allocation lassen, also im Venture-Bereich, und reinvestieren das auch in VC-Fonds. Aber von ja, den LPs, die schon lange investieren, da denke ich, werden einige weiter investieren, aber das viel, viel Kapital für ja, Emerging Manager und jüngere Fonds-Outfits, das kommt von neuen Investoren, die jetzt ja, das erste oder zweite, dritte, vierte Mal in einen VC-Fonds investieren und sich da hintasten, weil sie eben noch das Kapital haben, und ist eigentlich auch ein sehr guter Zeitpunkt, weil jetzt kommt, wie wir vorhin quasi diskutiert haben, schon eine neue Technologiewelle, die enorm viele Chancen ja, natürlich auch auf der monetären Seite für uns Investoren darlegen, und dementsprechend, da finde ich, wird es auf jeden Fall ein spannendes Jahr, und let's see where it ends mit den LPs, wer da neu dazukommt und wer eher ein bisschen weniger aktiv wird in diesem Jahr.
Ja, wie gesagt, wir werden Ende 2026 all diese Predictions hervornehmen und schauen, wo wir stehen, wo wir richtig gelegen haben. Ihr könnt das uns nicht auch mitteilen. Wir sind immer sehr, sehr froh um eure Bemerkungen, Inputs, Richtigstellungen auch. Wenn ihr Fragen habt, Hörfragen, sendet uns die unbedingt, und wir versuchen dann, die Fragen in der Sendung aufzunehmen. Ja, Guy, wir sind schon wieder bei 45 Minuten. Das heißt, wir haben den Inlandflug wieder mal nicht geschafft. Genau so, genau. Das mal mit den Predictions. 1-0 für mich. Aber wir werden es sehen, wo wir dann Ende Jahr stehen. Das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder viele spannende News, Transactions und Insights aus der Venture-Welt mit euch zu teilen. Vielen Dank fürs Einhören. Wir wünschen ein schönes Weekend. Take care und tschüss.